Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Heute ist ja der 3. Oktober und eigentlich haben wir ja zwei Feste, die wir heute feiern. Einmal, ich glaube viele werden es wissen, ist heute Tag der Deutschen Einheit und es ist ein bisschen schade, dass es auf den Sonntag fällt, ne? Ich denke mal, da können mir viele zustimmen. Genau. Und andererseits heute auch das Abendmahl. Und als ich zu Hause drüber nachdachte, ist mir eingefallen, hier ein Ehepaar kann sogar ja auch feiern. Und zwar haben die am 3. Oktober geheiratet. Das sind Ronny und Delia. Mir war so, als wenn das mitten in der Woche war. Und ich am nächsten Tag irgendwas arbeitenmäßig tun musste. Aber ich habe heute nachgefragt, das war doch ein Samstag. Aber man weiß, am 3. Oktober, da hat man jedes Jahr frei und viele Hochzeiten werden gern gefeiert an solchen Tag. Und so hatte ich eine Themenauswahl zu Hause. Wofür bereite ich mich vor? Und ich kann schon sagen, eine Traupredigt ist es nicht. Und ich habe mir die Frage gestellt, welches Fest aus christlicher Sicht ist uns wichtiger? Tag der Deutschen Einheit oder das Abendmahl? Und ich glaube, ihr könnt das selbst beantworten. Ich bin aufs Abendmahl gekommen und daher werde ich auch mein Thema zum Abendmahl halten. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, wann wird denn das erste Mal in der Bibel von dem Abendmahl gesprochen? Also wir kennen das, Jesus setzt das ein, aber wann lesen wir das erste Mal in der Bibel von dieser, ja, vom Brot und Wein? Und ich war erstaunt zu sehen, dass das relativ früh in der Bibel ist. Sogar schon im 1. Buch Mose lesen wir von Brot und Wein. Und zwar 1. Buch Mose, Kapitel 14. Und das möchte ich uns lesen, Kapitel 14, die Verse 17 bis 20. Ist Mose 14, 17 bis 20. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das ist eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Abraham kommt von einer Schlacht zurück. Das sehen wir hier. Und als nächste Information steht, der König von Sodom kommt ihnen entgegen. Das steht hier zwar nicht jetzt in der Bibel, aber wenn man geschichtlich nachschaut oder ja die ganzen Verhältnisse, weiß man, es war ein Feind von Abraham. Das heißt, die nächste Schlacht kommt auf ihn zu. Und mittendrin, als gäbe es so einen Cut, kommt diese Begebenheit, Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Mein erster Punkt der Predigt ist, ein Mahl, anders als alle anderen, ein besonderes Mahl. Dem Autor ist es wichtig, hier festzuhalten, dass der König vorbeikommt, dass er Brot und Wein mitbringt. Und anscheinend war das was Besonderes, dieses Mahl. Es gibt viele Auslegungen, was dieser König zu bedeuten hat, was diese Situation zu bedeuten hat. Auf die möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber was ich interessant finde, Abraham kommt von einer Schlacht und dann diese Begebenheit. Man könnte ja sagen, Abraham, eigentlich hat er gar keine Zeit dafür. Also der kommt von einer Schlacht, er will zur nächsten Schlacht und eigentlich hat er gar keine Zeit für Melchisedek. Er muss sich ja darauf konzentrieren, sich vorbereiten. Und er könnte ja sagen, ja, Melchisedek oder zum König, könnte ja sagen, ja, jetzt ist gerade schlecht, komm am besten nach der Schlacht wieder, wenn wir gewonnen haben. Aber er nimmt sich Zeit. Er kommt zur Ruhe, er wird gesegnet und kann im vollen Vertrauen weiterziehen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist das nicht beim Abendmahl ein wenig ähnlich? Wir haben hier zwar keine Schlacht zu kämpfen, aber wir haben unseren Alltag. Wir kommen hier hin, wir kommen zur Ruhe, wir nehmen dieses Mahl, wir nehmen uns die Zeit, darüber nachzudenken, was Jesus für uns getan hat. Und dann können wir mit Kraft weiterziehen. Das Mahl, das hier geschildert ist, ist etwas Besonderes. Und das wird uns nicht oft berichtet in der Bibel, dass sowas vorkommt. Jahre später sehen wir, dass das Volk Israel Es war in Gefangenschaft in Ägypten und es zog aus nach der 10. Plage. Sie sind ausgezogen und als Erinnerung an diesen Exodus, an diesen Auszug, wird das Passafest eingeführt, wo es auch ein Mahl gibt, das quasi es einleitet. Und das wurde auch jedes Jahr gefeiert. Das ist ein besonderes Mahl gewesen. Und dieses Mahl sollte daran erinnern, dass die Israeliten frei wurden von der Sklaverei. Und selbst zur Zeit Jesu sehen wir, dass das noch gepflegt wurde. Jesus sagt zu seinen Jüngern, bereitet das vor. Wir wollen das Passafest oder Passamahl zusammen feiern. Und wir sehen, an diesem Abend führt Jesus das Abendmahl ein. Und auch das ist ein besonderes Mahl, das Abendmahl. Beim Passamahl erinnerten sich die Juden oder die Israeliten damals daran, dass sie von der Sklaverei befreit wurden. Beim Abendmahl erinnern wir uns als Christen daran, dass wir von den Sünden befreit wurden. Wenn bei den Israeliten bei der 10. Plage Blut an den Türpfosten gestrichen wurde, damit der Erstgeborene nicht stirbt, so musste Jesu Blut fließen, damit wir als Menschen leben können vor Gott, dass wir unsere Sünden abgeben können. Und ich finde diese Parallelen sehr interessant, die da zwischen den beiden Mahlen auch herrschen. Kommen wir zum zweiten Punkt, das Abendmahl, ein Mahl der Gemeinschaft. Und dazu möchte ich uns einen Vers lesen, Lukas 22, beziehungsweise zwei Verse, ab Vers 14 und Vers 15. Lukas 22, 14 und 15. Und kurz zum Kontext, ich habe das schon erwähnt, Jesus sagt zu seinen Jüngern, bereitet es vor. Und jetzt ist es so, die treffen sich. Vers 14, und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Wir sehen, Jesus sagt hier, ihn hat verlangt, dieses Passa-Fest mit seinen Jüngern zu feiern, dieses zu essen. Und an diesem Abend hat er das Abendmahl eingeführt, das sehen wir in Lukas ganz besonders gut. Und auch, wir sehen bei den Gemeinden auch später, die ganzen Briefe gehen ja an die Gemeinden, und wir sehen auch dort, wo das Passafest oder das Abendmahl gefeiert. Und das war einfach ein Gedenken daran, was Jesus hier eingeführt hat. Wir sehen also, Jesus hat dieses Mahl mit seinen Jüngern. Es ist ein Mahl der Gemeinschaft. Und wir als Gemeinde versuchen das ja auch zu machen. Wir treffen uns, wir nehmen dieses Mahl gemeinsam ein, nicht für uns privat zu Hause. Es gibt vielleicht Situationen, wo der eine oder andere vielleicht nicht dabei sein kann. Dann wird das versucht, einen kleinen Kreis nochmal zu machen. Aber es ist ein Mahl der Gemeinschaft. Und wir lesen halt in Vers 15, dass Jesus sagt, mich hat herzlich verlangt. Also Jesus verlangte danach, dieses Mahl mit seinen Jüngern zu feiern. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie stark ist unser Verlangen, mit den Gemeindegeschwistern das Abendmahl zu feiern, an so einem Sonntag. Wenn wir zu Hause sind und wir wissen, es ist Abendmahl, fahren wir zu so einem Gottesdienst gerne und sagen, freuen uns darauf, oder sagen wir, wir hätten jetzt einen normalen Gottesdienst in Anführungsstrichen lieber. Die Frage habe ich mir einfach gestellt. Jesus verlangte danach, ich hoffe uns auch. Kommen wir zum dritten Punkt, Abendmahl, ein Mahl der Erinnerung. Und jetzt komme ich zu den Versen, die uns sehr gut bekannt sein werden. Ich habe mir die Frage gestellt, also es geht um 1. Korinther 11, die hören wir jeden Monat einmal und ich habe mir die Frage gestellt, ob wir die schon auswendig können. Die Verse, die werden hier einmal im Monat gelesen und ich wollte jemandem die Möglichkeit bieten, die auswendig auszusagen, ansonsten will ich die nochmal lesen. Ja, noch hat sich keiner freiwillig gemeldet. Ich werde die aus einer anderen Übersetzung lesen. Da sind vielleicht noch so ein paar kleine Aspekte, die uns dann nicht ganz so bekannt vorkommen. Und zwar aus der neuen Genfer Übersetzung. Und dazu möchte ich uns 1. Korinther 11, die Verse 23 und 25 lesen. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot. dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Wir sehen in diesen Versen, wird das Brot und hier in diesem Fall der Becher oder Kelch in anderen Übersetzungen oder der Wein genannt. Und diese beiden Sachen sollen uns als Erinnerung dienen. Woran genau sollen wir uns erinnern? Ich glaube, das ist heute schon ein bisschen durchgeklungen durch die Einleitung und ja auch durch die Begrüßung. Ich fand die Verse sehr gut. Und zwar sollen wir uns an Jesus erinnern, der für uns gestorben ist. Und auch ja, an den Bund, den Jesus für uns, ja, den neuen Bund, den Jesus für uns ja, aufgerichtet hat, sozusagen. Bei der Vorbereitung habe ich über den neuen Bund nachgedacht und da fiel mir ein, ich habe da schon mal eine Predigt drüber gehalten, über den neuen Bund. Oder war es eine Kurzandacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, ich fing ganz motiviert vorne an beim abrahamitischen Bund, dann kam ich zum israelitischen Bund und ging so weiter. Und mitten in der Predigt ist mir dann aufgefallen, so dass die ersten Leute, also dass bei denen die Augen kleiner wurden, die ersten Oberkörper neigten sich nach vorne. Und ja, ich hatte mich jetzt halt vorbereitet, dann zieht man es halt durch, bis ich dann zum neuen Bund kam. Und nach der Predigt habe ich dann einen gefragt, Bruder, und gefragt, ja, wie kam denn die Predigt an? Konnte man mir folgen? Und das Feedback ist schon ein bisschen her, aber wie ich es behalten habe, war dann so, naja, es war schon ziemlich theoretisch und vielleicht hätten wir es ein bisschen kürzer machen können. Ja, das habe ich mir einfach so gemerkt von damals, daher werde ich heute nicht auf den neuen Bund eingehen. Es soll einfach nur um das Ganze gehen. Wir wollen uns, ja, woran sollen wir uns beim Abendmahl erinnern? Wir haben heute schon sehr gute Verse gehört dazu, woran wir uns erinnern, aber es gibt noch einen Vers, der es zusammenfasst und das ist auch der bekannteste Vers der Bibel. Kinder, wisst ihr, welcher Vers das ist? Habt ihr den schon auswendig gelernt? Ist das jemand? Ja, es ist Johannes 3,16. Und jetzt ist die Frage, kennen wir den auswendig? Kinder, kennt ihr den auswendig? Johannes 3,16? Lasst uns den mal zusammen aufsagen. Ich werde den mit euch zusammen aufsagen und ihr könnt einfach mitsprechen. Ne? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, ihr habt das wahrscheinlich nach einer anderen Übersetzung gelernt, ne? Ist kein Problem. Auf jeden Fall, nächstes Mal machen wir es alle im Chor und dann können wir den besser, ne? Und dieser Vers sagt das ganz gut. Wir sollen nicht verloren werden, sondern wir sollen das ewige Leben haben durch Jesus Christus. Und wenn wir darüber nachdenken, sehen wir, dass es Jesus diese Tat, was hier so in diesem Vers kurz zusammengefasst ist, alles gekostet hat. Es hat ihn sogar sein Leben gekostet. Und das hat er nicht einfach so abgegeben. Das hat er aus Liebe abgegeben. Und er hat das freiwillig getan, nicht weil er musste. Und daran erinnern wir uns am Abendmahl. Jesus rettet uns Menschen von den Sünden durch seinen Tod. Ich hatte eine Geschichte in einer Zeitschrift mal gelesen, fand ich halt ganz interessant. Und zwar ist es eine Geschichte aus der USA. Ich lese das mal vor. Wie die St. Paul Pioneer Press berichtet, ging der 25-jährige Tyler Moon in Minneapolis bei einem 10-Meilen-Rennen an den Start. Statt seines Namens ließ er sich auf sein Rennhemd Jesus Saves, also auf Deutsch Jesus rettet, drucken. Da wusste er noch nicht, wie prophetisch diese Aufschrift sein sollte. Denn nach 8 Meilen kollabierte Moon plötzlich, sein Herz hörte auf zu schlagen, er fiel zu Boden. Sein Glück, direkt hinter ihm lief ein Krankenpfleger, der sofort die Wiederbelebung begann und ihm damit das Leben rettete. Der Name des Mannes, Jesus Bueno. Zu Spanisch, wahrscheinlich Jesus Bueno, oder wie man es auch ausspricht. Das ist ein gern gewählter Name. Aber dieser Zufall, der da passiert ist, fand ein Reporter so interessant, dass es in einer Zeitschrift oder dass ein Artikel dazu kam, dass ich das gelesen habe. Und was hier bildlich sehr gut passt bei diesen Läufern, ich denke, das können wir auch sehr gut auf unseren Glauben anwenden, Und zwar glauben wir, dass Jesus rettet. Und Jesus rettet wirklich. Und das beim Abendmahl denken wir ganz besonders daran, dass er uns ja von den Sünden befreit hat. Das Abendmahl, ein Mahl der Verkündigung. Ich möchte uns den Vers 26 dazu lesen, aus 1. Korinther 11. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Ist euch dieser Vers mal bewusst geworden, dass wir es verkündigen? Sobald wir das Brot einnehmen, diesen Wein oder den Kelch trinken, verkündigen wir das, was Jesus für uns getan hat. Es ist eigentlich wie eine Predigt für alle Leute, die uns sehen. Und wir sagen allein durch diese Tat eine Menge aus. Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, die wir dadurch aussagen, was wir eigentlich so den anderen damit zeigen, dadurch, dass wir das Abendmahl einnehmen. Und zwar sagen wir einerseits, ich glaube an Gott. Andererseits sagen wir, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Wir sagen, ich glaube, dass ich ein Sünder bin. Ich glaube, dass ich die Befreiung von den Sünden brauche. Und ich glaube, dass Jesus diese Befreiung bieten kann. Ich glaube, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Ansonsten bräuchte er ja nicht sterben. Und ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird. Diese Punkte sind mir beim kurzen Nachdenken auf Anhieb eingefallen, was wir eigentlich mit dem Abendmahl alles aussagen, weil wir glauben daran und wir sagen das aus. Und es ist einem ein gutes, gut zu wissen, wenn die Leute uns sehen, dass wir es auch denen dann mit bezeugen. Das Abendmahl quasi ja auch eine Verkündigung in dieser Hinsicht ist. Ich komme zum letzten Punkt der Predigt, das Abendmahl, ein Mahl der Prüfung. Und zwar lese ich uns die Verse aus 27 bis 30. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich an dem Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei dem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Allein dieser Punkt mit der Prüfung zeigt, dass das Mahl, das Abendmahl, ein besonderes Mahl ist. Und das wird nochmal hierdurch ganz stark bestätigt. Ich glaube, wir haben bei keinem Essen die Sache, dass wir uns so prüfen sollen. Und ich habe vor einiger Zeit einen Vergleich gehört, den ich ganz gut fand. Und zwar denke ich mal, die meisten werden diese Metallscanner am Flughafen kennen, wo man ja vorher seine ganzen metallischen Gegenstände ablegen muss, wo man die in eine Kiste packt oder legt und dann durch diesen Metallscanner geht. Und wenn man noch irgendwas Metallisches hat, zum Beispiel Geld in der Tasche oder Gürtel vergessen oder irgendwas, dann fängt dieser Scanner an zu piepen. Dann muss man die Sachen ablegen, entweder geht man nochmal durch oder man wird sogar durchsucht, dass man keine metallischen Gegenstände an sich hat. Ich denke mal, die meisten kennen das Prozedere. Und mal angenommen, wir hätten jetzt so einen Scanner bei uns in der Gemeinde. Und dieser Scanner wird aber nicht metallische Gegenstände suchen, sondern er wird piepen, wenn wir Sünden haben, wenn wir sündig sind. Was meint ihr, würde der piepen, wenn er hier vorm Abendmahl stehen würde und die Leute reinkommen würden? Wird er jetzt piepen oder nicht? Ich habe mir überlegt, ja, vielleicht wird er bei den Leuten, die predigen, nicht piepen, bei den anderen schon. Vielleicht bei den Leuten, die dienen, nicht piepen, bei den anderen schon. Oder vielleicht bei Christen nicht piepen, bei den Nichtchristen schon. Und ja, was würdet ihr meinen? Wird er jetzt piepen oder nicht? Und als ich darüber nachgedacht hatte, dachte ich, es ist gar nicht so einfach, das zu beantworten. Weil die Antwort einfach ist, es kommt drauf an. An sich wird der Scanner bei jeder Person piepen, weil wir sündige Menschen sind. Aber durch die Gnade Jesu werden uns die Sünden vergeben und dann wird er ja nicht piepen in dem Moment. Als ich noch jünger war, zum Abendmahl kam, dachte ich, man müsste fast perfekt sein, um hier hinzukommen. Man müsste keine Sünden getan haben, dürfte keine Sünden getan haben. Und ich hatte Angst, das Abendmahl vorm Abendmahl noch auf einmal so einen Gedanken zu kriegen, dass ich irgendwas falsch getan hatte, weil dann hätte ich ein unruhiges Gewissen, dann könnte ich am Abendmahl nicht teilnehmen. Weil man ja noch sündig ist, weil das Gewissen einen plagt. Und ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, bei vielen ist die Denkweise auch so. Und wir sehen ein ganz bekanntes Beispiel, Martin Luther zum Beispiel. Der hat vor Abendmahl teilweise 6 Stunden gefleht, dass Gott ihm seine Sünden vergibt, dass er beim Abendmahl teilnehmen kann, weil er seine Sünde im Leben sah und dafür Vergebung flehte. Und ich denke, das ist einerseits ein guter Gedanke, dass man beim Abendmahl ein reines Gewissen haben möchte. Und man soll auch für die begangenen Sünden Buße tun. Aber ich sehe nicht in der Bibel, dass man perfekt vor Gott treten muss. Und es ist auch nirgendwo zu lesen, dass man es mit ganz viel Anstrengung schaffen kann, sündlos zu leben. Oder dass man mit ganz viel Flehen sündlos ist. Es ist einfach nicht machbar. Der Sündenscanner, wenn wir so einen hätten, der würde selbst piepen, wenn wir uns mit der ganzen Kraft anstrengen. Nur durch die Vergebung von Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz können wir befreit vor Gott treten, ohne Sünden. Und wenn wir jetzt den Text nochmal lesen, Vers 27, wer aber auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, ne, erstmal so weit hierhin, da habe ich mir die Frage gestellt, ja, was ist dann unwürdig in diesem Fall? Ist das unser sündiger Zustand, dieses Unwürdigsein? Und wie wir gerade gesehen haben, sind wir unwürdig als sündige Menschen vor Gott und wir können an diesem Zustand nichts ändern von uns aus. Unser Zustand ist unwürdig. Wir könnten nicht vor Gott bestehen, wenn Jesus nicht auf die Welt gekommen wäre und für unsere Sünden gestorben wäre. Nur durch die Vergebung unserer Sünden können wir rein vor Gott dastehen. Wenn wir den Text genau lesen, sehen wir hier, dass hier steht, wer daher auf unwürdige Weise jetzt mit meinen Worten weiter das Abendmahl einnimmt. Und hier haben wir dieses unwürdige Weise und hier geht es ums Abendmahl. Und ich denke persönlich, oder wie der Vers es sagt, dass das hier um die Haltung zum Abendmahl geht und nicht, dass wir als Person unwürdig sind. Als Person sind wir unwürdig. Wir können nur frei werden durch Jesu Gnade, dass er uns die Sünde vergibt. Aber es geht um unsere Haltung zum Abendmahl. Die soll würdig sein. Und dann sollen wir am Abendmahl teilnehmen. Was heißt das genau? Was müssen wir wissen, oder ja, besser gesagt, wir müssen wissen, was wir tun, wenn wir das Abendmahl feiern, wofür das steht. Es ist eine Erinnerung an das Leiden und Sterben von Jesus. Und das sollen wir würdigen. Wir sollen ihn würdigen. Wenn du kein Christ bist und trotzdem daran teilnimmst, dann bedeutet dieses Abendmahl ja nichts für dich. Dann würdigst du es nicht. Dann missbrauchst du das Mahl. Eine unwürdige Art und Weise ist, wenn man das Mahl gedankenlos einnimmt. Zum Beispiel, wenn es eine Tradition ist, die man einmal im Monat macht, wenn man hier hinkommt und sagt, ja, das ist jetzt halt dran, zack, dann abgehakt. Es ist nichts Besonderes, das ist auch unwürdig. Und ein unwürdiger Zustand ist, wenn es in ein Essen- und Trinkgelage ausartet. Und das wird uns hier in den Versen 20 bis 22 beschrieben. Das war das Problem bei den Korinthern. Die haben es unwürdig genommen, weil die es nicht geschätzt haben. Beim Abendmahl wollte Jesus Zeit mit seinen Jüngern verbringen und hat dieses Mahl als Gedenken eingeführt für seine Erlösungstat. Und genau daran sollen wir uns auch heute erinnern, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Und dabei sollte jeder selbst prüfen, wie hier auch im Vers 28 steht. Mit diesen Punkten wollte ich uns einfach ermutigen, uns heute wieder ganz neu bewusst zu machen, was Jesus für uns getan hat. Ihm zu danken im Gebet, dass er für uns gestorben ist, dass er das Opfer auf sich genommen hat, um eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir vor Gott rein dastehen können. Und wenn man es so nimmt, dass der Sündenscanner dann nicht anfängt zu piepen, wenn wir da durchgehen. Ich wünsche uns bei der Einnahme des Abendmahls Gottes Segen und würde gerne diese Predigt beenden mit einem Gebet. Wir dürfen gerne dazu aufstehen. Falls jemand beten möchte, darf er es tun und ich schließe das dann ab.